Radio Horeb 92.4, Talk- und Musiksendung für München.
Grüß Gott zur Talk- und Musiksendung für München bei Radio Horeb, sagt Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Ralf Oppmann. Schön, dass wir heute Mittag wieder mit dabei sind. Katholische Erwachsenenbildung, ein Leben lang für die Zukunft lernen, ist heute unser Thema. Was Hänschen nicht lernt, das lernt Hans nimmermehr, heißt es in einem Sprichwort, das sich aber vor allem auf das gute Benehmen bezieht. Denn sich weiterzubilden und ständig dazuzulernen, das hört der Mensch bis ins hohe Alter nie auf. Gerade in unserer heutigen schnelllebigen Zeit ist es umso wichtiger, sich immer wieder weiterzubilden. Aber dass Lernen nicht unbedingt mit dem Drücken einer Schulbank verbunden sein muss, das zeigen die Bildungsangebote der katholischen Erwachsenenbildung KEB. Hier wird Weiterbildung zu den verschiedensten Themen gerade auch aus der Praxis heraus angeboten. Und das für alle Altersgruppen, selbst bis ins hohe Alter. Wie die Angebote der katholischen Erwachsenenbildung gerade im Erzbistum München und Freising aussehen und was das Besondere an ihren Angeboten ist, darüber sprechen wir in der heutigen Sendung. Und dazu ist der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft der KEB in der Erzdiözese München und Freising, Clemens Knoll, zu uns ins Studio gekommen. Und es freut mich, ihn nun begrüßen zu dürfen. Grüß Gott, Clemens Knoll.
Ja, grüß Gott, Herr Oppmann.
Ich darf Sie unseren Hörern zuerst einmal kurz vorstellen. Sie sind 50 Jahre alt, verheiratet und haben Theologie und Wirtschaftswissenschaften studiert, waren viele Jahre ehrenamtlich in der katholischen Jugendarbeit engagiert, danach auch hauptberuflich in der Landesstelle der katholischen Jugend und später im erzbischöflichen Jugendamt. Seit 3 Jahren sind Sie nun in der Erwachsenenbildung tätig und das als Fachbereichsleiter Erwachsenenbildung und Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Katholische Erwachsenenbildung e.V. Herr Knoll, was unterscheidet jetzt eigentlich die katholische Erwachsenenbildung von anderen Bildungsangeboten, wie zum Beispiel derer der Volkshochschulen?
Ja, ich möchte mich zunächst bei Ihnen bedanken für die Einladung, dass wir hier die Möglichkeit haben, über katholische Erwachsenenbildung zu sprechen. Ich glaube, dass es doch ein weites Feld ist und ich hoffe, heute in dieser Stunde einige Informationen weitergeben zu können. Die katholische Erwachsenenbildung, wir haben 2 Standbeine. Die Volkshochschulen haben den gesellschaftlichen Auftrag, Erwachsenenbildung zu gestalten, Erwachsenenbildung als die sogenannte 4. Säule, die neben den Schulen, den Hochschulen und der betrieblichen Bildung etabliert ist. Diesen Auftrag hat die katholische Erwachsenenbildung auch, aber darüber hinaus haben wir natürlich den kirchlichen Auftrag. Die Kirche hat sich seit jeher als Bildungsträger verstanden. Die Heilsbotschaft fordert heraus, den Menschen zu bilden und die Gesellschaft, die ihn umgibt, zu bilden. Und aufgrund dieses Grundauftrags der Kirche ist auch die katholische Erwachsenenbildung ein fest etablierter Bestandteil im gesamten pastoralen Angebot der Kirchen.
Welche Bereiche umfasst denn jetzt dann das Bildungsangebot der katholischen Erwachsenenbildung?
Zunächst entspricht oder fußt die katholische Erwachsenenbildung auf dem christlichen Menschenbild und von daher umfasst es zunächst alle Lebensbereiche, die den Menschen betreffen und wo er lebensbegleitende Unterstützung braucht. Nichtsdestotrotz haben wir so 7 Kernbereiche definiert, in denen wir als katholische Erwachsenenbildung uns besonders verpflichtet sehen, mit Angeboten den Menschen zur Seite zu stehen. Da ist zunächst die theologische Erwachsenenbildung, die uns natürlich vom Grundauftrag her aufgegeben ist. Das ist die Vertiefung in theologischen Fragestellungen, den Glauben besser zu verstehen und lebenskräftig zu verstehen. Dann die Familienbildung, die Zielgruppe der Familien, deren Begleitung zu unterstützen und sicherzustellen. Es ist die Seniorbildung, die Seniorenbildung für die älteren Generationen. Es ist die politische Bildung, die dem Auftrag entspricht, die Gesellschaft mitgestalten zu wollen. Es ist die kulturelle Bildung, wo die Kirche viele Anknüpfungspunkte hat, wenn man nur an die vielen Kirchengebäude oder Traditionen denkt. Und es ist aber auch die Gesundheitsbildung, für die wir uns verpflichtet sehen. Und als letzter Bereich, der gesamte Bereich der Mitarbeiterbildung, wo wir Personen, die in der Kirche aktiv sind, mitqualifizieren und denen die Möglichkeit zu geben, sich gut ehrenamtlich und hauptberuflich zu engagieren.
Das ist ja ein weit gefächertes Spektrum, was Sie da anbieten. Wie viele Veranstaltungen werden denn da von der KEB hier im Erzbistum München und Freising im Jahr durchgeführt?
Wir haben eine Anzahl von 22.000 Veranstaltungen und das ist mit einigen Schwankungen aber trotzdem relativ konstant geblieben die vergangenen Jahre. Angesichts eines heiß umkämpften Bildungsmarktes können wir da durchaus stolz sein auf diese Leistung.
Und wie viele Teilnehmer waren bei diesen doch recht stolzen Anzahl von 22.000 Veranstaltungen?
Also die Personenzahl, die wir erreichen, sind ca. 470.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die im vergangenen Jahr 2008 unsere Angebote wahrgenommen haben und dort katholische Erwachsenenbildung kennenlernen konnten.
Das ist jede Menge. In Ihrem Jahresbericht habe ich eine Aufstellung über die Anzahl der Veranstaltungen in den verschiedenen Bereichen gesehen. Dabei ist mir aufgefallen, dass mit deutlichem Abstand die meisten Veranstaltungen im Lebens- und Erziehungsbereich sind und dann erst die philosophischen und theologischen Veranstaltungen folgen. Worauf führen Sie diesen hohen Bedarf an Weiterbildung in Lebens- und Erziehungsfragen denn zurück?
Das ist sicher auch eine gesellschaftliche Situation oder Reaktion. Das Leben wird komplizierter, die Lebenseinstellungen der Menschen sind pluraler. Es gibt einen ungeheuren Entscheidungsdruck heutzutage. Bei jeder Entscheidung in meinem Leben habe ich eine Vielzahl von Möglichkeiten. Und Leute in solchen Entscheidungssituationen zu stärken, in diesen Lebenssituationen zu begleiten, gerade wenn es um Lebenswenden geht, das ist doch unser Kernanliegen. Und in diesem Bereich, den Sie angesprochen haben, trifft die Familienbildung und die Seniorenbildung zusammen. Und das sind natürlich von Alters her bestimmte Arbeitsfelder, wo die Kirche mit vielen Erwartungen konfrontiert ist und wo sie sich immer in der Verpflichtung gesehen hat, dort auch Lebensbegleitung anzubieten.
Es geht also über ein breites Spektrum, diese Lebensberatung. Es ist also jetzt nicht nur, dass es jetzt meinetwegen einfach Kurse sind wie Kochkurse oder sowas, sondern da geht es schon wahrscheinlich etwas tiefer.
Es geht tiefer, aber es fängt oft ganz banal an, weil Sie das Stichwort Kochkurse nennen. Wir kriegen oft die Rückmeldungen, dass es möglich ist, über Kochkurse zum Beispiel das Thema anzusprechen, welche Situationen, welche gemeinsamen Seiten haben denn Familien überhaupt noch? Wo können denn Schulkinder, die ja oft mit einem sehr ungesunden Essen in der Schule zu tun haben, wo können denn die überhaupt eine in der Herkunftsfamilie adäquate Lebensmittel und Verpflegung bekommen können? Wo ist denn heutzutage noch das Wissen vorhanden, gesunde Lebensmittel erstens zu kaufen, was nicht ganz leicht ist, zweitens selber herzustellen? Und da sehen wir, dass an so ganz einfachen Fragen wie Kochkursen durchaus auch bestimmte gesellschaftliche Dimensionen, aber auch Wertefragen verknüpft sind. Und das zu erhellen, das ist sicher eine unserer Möglichkeiten und Leistungen, die wir bringen zurzeit.
Also man kann, entschuldigen Sie das Wort, über doch auch banale Themen dann zu tieferen Kernen unseres Lebens vordringen. Sie sagen in Ihrem Jahresbericht auch, eine der Stärken der katholischen Erwachsenenbildung sei die Wohnortnähe. Wie sieht diese denn in der Praxis aus? Warum können Sie sagen, Sie haben eine extreme Wohnortnähe?
Die Kirche insgesamt erhält nach wie vor in Bayern auch und in der Diözese speziell eine Infrastruktur, die bis auf die Ortsebene herunterreicht. Sei es durch die Kirchen, sei es durch die Pfarrräume, die zur Verfügung stehen. Und die katholische Erwachsenenbildung hängt sich daran an und arbeitet mit sogenannten ehrenamtlichen Bildungsbeauftragten. Das sind Personen, die sich entweder im Rahmen des Pfarrgemeinderats oder darüber hinaus bereit erklären, die Erwachsenenbildung für die Erwachsenenbildung Verantwortung zu übernehmen und sich Gedanken zu machen über ein lokal angebotenes Programm. Sie sollen dabei die Initiativen der Verbände, die es gibt, aufgreifen. Sie sollen Fragestellungen aufgreifen, die sie aus ihrer Lebenswelt in Erfahrung bringen und mit der sie einfach Impulse geben wollen, um ihre Lebenswelt zu gestalten. Wir haben ca. 600 bis 700 Erwachsenenbildungsbeauftragte in der Erzdiözese. Ohne die wäre es uns nicht möglich, ein so flächendeckendes, monatnahes Programm aufrechtzuerhalten.
Und welche Einrichtungen sind es, die dann zu der katholischen Erwachsenenbildung mit dazugehören? Oder welche Partner haben Sie da?
Es ist so, dass ehrenamtliches Engagement eine Unterstützung und eine Begleitung braucht. Und diese Unterstützung und Begleitung wird in der Erzdiözese flächendeckend durch die katholischen Kreisbildungswerke zur Verfügung gestellt. Die Bildungswerke sind der Zusammenschluss von dem Verein im jeweiligen Landkreis, um katholische Erwachsenenbildung qualitativ gut anbieten zu können. Das heißt, die Bildungswerke sind diejenigen, die sicherstellen, dass flächendeckend Bildung angeboten werden kann. Daneben gehören zu unserer Arbeitsgemeinschaft noch die Bildungshäuser. Da hat die Erzdiözese drei sozusagen Leuchttürme. Das ist das Kardinal-Döpfner-Haus in Freising, das als Bildungszentrum agiert. Es ist die Landvolkshochschule in Petersberg, mit einer Zielrichtung für die ländliche Bevölkerung Themen aufzugreifen. Und es ist St. Rupert in Traunstein mit einem bibelpastoralen Profil. Neben diesen Häusern gehören auch die Verbände dazu, die eigene Verbandsbildungswerke unterhalten, um jeweils das spezifische Klientel ihres Verbandes mit Bildungsarbeit zu qualifizieren.
Werden an allen diesen Standorten alle Themenbereiche abgedeckt, die wir vorhin genannt haben, mit Veranstaltungen?
Das gelingt sicher nicht in der gleichen und einheitlichen Intensität, aber es gibt aus diesen 7 Kernbereichen, die ich vorhin genannt habe, in jedem der Bildungswerke entsprechende Angebote, die auch relativ leicht über das Internet auffindbar sind.
Und wer hält jetzt bei Ihnen Ihre Lehrgänge, Ihre Seminare, Ihre Veranstaltungen, die ja doch in sehr verschiedene Richtungen auch gehen? Sind das alles Fachkräfte oder wie sieht da Ihr Angebot an Lehrkräften und ja Veranstaltungsleiter aus?
Wir haben für die 7 Kernbereiche, die ich genannt habe, auch Standards entwickelt. Und in diesen Standards ist auch beschrieben, welche Art von Referenten und Referentinnen, mit denen wir zusammenarbeiten. Grundlegend für uns ist das christliche Menschenbild und deshalb erwarten wir von den Referentinnen und Referenten bei uns, dass sie auch diese Elemente des christlichen Menschenbildes teilen. Und es geht nicht nur darum, die zu teilen, sondern es geht auch darum, bei der Veranstaltung selber, die von Referenten gemacht wird, die Atmosphäre und die Umgebung so zu gestalten, dass dieses christliche Menschenbild, nämlich der Grundwertschöpfung, des Grundangenommenseins, vermittelt wird. Und von daher ist es die eine Schiene. Die zweite Schiene ist, dass wir für die jeweiligen Themen natürlich auf die Fachlichkeit einen großen Wert legen. Wir befinden uns als katholische Anbieter auf dem Erwachsenenbildungsmarkt durchaus in einer gewissen Konkurrenzsituation. Und dazu ist es unabdingbar, dass wir sehr qualitativ gute Referentinnen und Referenten anbieten. Denn der Teilnehmerzuspruch kommt nur dann, wenn das entsprechende Inhalt auch gut vermittelt worden ist und mit einem guten Niveau weitergebracht worden ist.
So ein großer Aufwand mit so vielen Häusern, so viele Veranstaltungen, die Sie anbieten, ist ja auch ein Kostenfaktor. Wie finanziert sich die katholische Erwachsenenbildung?
Zunächst die flächendeckende Erwachsenenbildung über die Kreisbildungswerke finanziert sich so circa zu in einer Drittelkonstellation. Das ist ein Drittel der kirchlichen Mittel, ein Drittel sind Teilnehmerbeiträge und ein Drittel sind kommunale und staatliche Zuschüsse. Die staatlichen Zuschüsse des Freistaats sollten eigentlich etwas höher sein. Wie 1970 das Erwachsenenbildungsförderungsgesetz verabschiedet worden ist, sollte das ein Drittel ausmachen. Inzwischen sind die Kommunen hier in die Bresche gesprungen und wir machen die Erfahrung, dass dort, wo ja Angebote auf den Lebensnerv der jeweiligen Einwohner der Kommune oder des Landkreises treffen, wir auch auf eine adäquate Förderung durch die Kommunen zurückgreifen können. Also momentan ein Drittel. Die Bildungshäuser in der Erzdiözese, die werden zum Großteil von der Erzdiözese finanziert. Bei den Verbänden spielen die Eigenleistungen der Verbände natürlich eine gewisse Rolle. Und die staatliche Förderung ist eher im Bereich von 7-9% anzusiedeln zurzeit.
Also doch eigentlich geringer. Und für die Veranstaltungen werden natürlich auch kleine Obolusse von den Teilnehmern verlangt, nehme ich an.
Es ist durchaus ein Prinzip, dass Veranstaltungen angeboten werden und da Teilnehmergebühren verlangt werden. Wir haben da auch sehr gestaffelte Preissituationen. Zunächst muss ich die Veranstaltung zu einem gewissen Teil refinanzieren. Dieser Refinanzierungsdruck ist in den vergangenen Jahren stärker angestiegen durch die gesamte wirtschaftliche Situation und durch das Rückgang bei manchen der Steuermittel und verschiedenen Sparvorhaben, die uns auch als Erwachsenenbildung getroffen haben. Wir achten trotzdem darauf, dass es möglich ist, für sozial benachteiligte Personen immer wieder Ermäßigungen zu bekommen. Wir haben da so gestaffelte Systeme. Und im Einzelfall ist es auch möglich, über Sonderfonds, die zum Teil eingerichtet worden sind, auch manche Sachen kostenfrei zu bekommen, wenn die gewisse Bedürftigkeit zur Sprache gebracht wird.
Also der soziale Faktor ist auf jeden Fall immer im Blick bei Ihren Angeboten. Wenn man sich jetzt für die Angebote und Veranstaltungen der katholischen Erwachsenenbildung hier in der Erzdiözese München und Freising interessiert, wie kann ich denn an das Programm gelangen? Wo liegt es aus oder kann ich es bestellen?
Es gibt viele Möglichkeiten, wo Sie die Programme finden können. Jedes der 14 Bildungswerke legt eigene Programme und erstellt ein eigenes Programm. Die werden an die Pfarreien verschickt dann. Wir haben aber auch sehr positive Erfahrungen, wenn es gelingt, die Programme in der örtlichen Metzgerei, in einer Sparkassenfiliale oder in sonstigen Personen und Einrichtungen, die uns wohlgesonnen sind, auszulegen. Das heißt, sie sind an vielen Orten auffindbar. Am sichersten sind sie natürlich auch im Internet auffindbar. Sie können da einfach die Seite wählen, www.kib-münchen.de und sich dann Ihr jeweiliges Bildungswerk vor Ort anklicken oder über die Programmsuche eine Veranstaltung, die für Ihren Themenbereich interessant ist, heraussuchen.
Gibt es in Ihrem Programm für das kommende Jahr 2010 einen Schwerpunkt, den Sie sich gesetzt haben?
Der aktuelle Schwerpunkt ist sicher hier in München die Vorbereitung auf den Ökumenischen Kirchentag. Es ist ganz klar, dass so ein Anlass, so ein äußerer Anlass auch die Bildungswerke und Bildungsarbeit herausfordert, mit entsprechenden Bildungsangeboten dem zu begegnen und uns auf den Kirchentag vorzubereiten. Und deswegen ist die ökumenische Bildung sicher einer der Schwerpunkte, die in den jetzigen Programmen gut sichtbar dargestellt sind.
In der Talksendung heißt es heute katholische Erwachsenenbildung, ein Leben lang für die Zukunft lernen. Und zu Gast hier bei Radio Horeb ist dazu der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft katholische Erwachsenenbildung e.V., Clemens Knoll. Und wie der eben gehörte Schwerpunkt Ökumene in den verschiedenen Veranstaltungen der KEB im nächsten Jahr behandelt wird, darüber sprechen wir gleich. Zu Gast in der Talk- und Musiksendung hier bei Radio Horeb ist der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Katholische Erwachsenenbildung e.V., Clemens Knoll. Katholische Erwachsenenbildung, ein Leben lang für die Zukunft lernen, ist heute unser Thema. Gerade haben wir über die Strukturen der katholischen Erwachsenenbildung und die Bereiche, in der sie Veranstaltungen anbietet, gesprochen und haben gehört, dass das Thema Ökumene im nächsten Jahr einer ihrer Schwerpunkte sein wird. Herr Knoll, welche Bereiche fallen jetzt alle unter das Thema ökumenische Bildung?
Ja, ich möchte Ihnen zunächst vorausschicken, dass sobald der Zeitpunkt klar war, dass München Gastgeber des zweiten ökumenischen Kirchentags war, natürlich an die Erwachsenenbildung die große Anfrage gerichtet worden ist, das ist doch eure Chance, mit ökumenischer Bildung viel zum Glaubenswissen beizutragen. Wir haben uns dann etliche Gedanken gemacht und viel rückgefragt, denn zweifellos ist es so, dass die große ökumenische Begeisterung oder die Aufbruchstimmung momentan nicht aktuell ist. Aber wie kann man es trotzdem schaffen, durch so einen aktuellen Anlass wieder das Thema Ökumene ins Bewusstsein zu bringen? Und wir haben uns da auch erkundigt in anderen Diözesen und die Grundaussage, die wir getroffen haben, ist, nur dort, wo ökumenisch gehandelt wird, kann auch ökumenisch gebildet werden. Denn sobald ich die Begegnung habe mit anderen Konfessionen, tauchen Fragen auf und erst wenn Fragen da sind, ist die Bedingung gegeben, dass die Leute lernbereit sind. Das heißt, Lernen setzt immer daran an, wo Lebensfragen auftreten und deswegen ist das sehr ökumenische Handeln und muss ökumenische Bildung Hand in Hand gehen. Das war so eine Grunderfahrung, die wir hatten. Und dann kann Anlass jedes der Themen sein, die sich in der ökumenischen Begegnung und in der ökumenischen Bewegung bisher ergeben haben. Ob das der Ansatz ist bei den ökumenischen Kreuzwegen, die eine lange Tradition haben, zum Beispiel im Jugendbereich. Ob das bei den vielen ökumenischen Sachausschüssen ansetzt, wo Personen ja schon seit Jahren sich auf dem Gebiet der Ökumene aneinander annähern, Kontakte mit den anderen Konfessionen haben. Es kann eigentlich an jeder dieser Aktivitäten vertieft werden und eine Fragestellung hervorgehoben werden, wo man sich kompetente Referenten holt. Wir haben zusammen mit dem Koordinationsbüro dafür gesorgt, dass Referenten in jedem Dekanat zur Verfügung stehen, die speziell auch nochmal diese Situation nützen des Ökumenischen Kirchentags und mit Angeboten das anbieten. Und wir haben selber auch nochmal einige Schwerpunkte gesetzt und einer unserer Schwerpunkte war, dass wir gesagt haben, Spiritualität als Wegbereiterin der Ökumene sollte nochmal verstärkt thematisiert werden. Denn wir stellen fest, dass die Spiritualität sicher einer der beständigsten Wege ist, um im ökumenischen Zusammenarbeiten weiterzukommen. Wir hatten dazu zu einer Tagung eingeladen, den katholischen Dogmatikprofessor Stubenrauch und einen evangelischen praktischen Theologen aus Neuendettelsau, Professor Rastschok. Und mit den beiden Referenten hatten wir einen Tag gestaltet, in dem wir sowohl von den beiden Impulse bekommen haben, als auch uns praktische Elemente der Ökumene angeschaut haben. Und man wird feststellen, dass immer wieder bestimmte Elemente wichtig sind, die zur ökumenischen Weiterentwicklung da sind. Und das ist das gemeinsame Gebet. Die ganze ökumenische Bewegung ist aus den Gebetsbewegungen entstanden. Es ist das Vertrauen, dass uns der Geist letztendlich weiterbringen wird in dem ökumenischen Zusammensein. Es ist auch eine gewisse Bescheidenheit damit verbunden, dass wir die Ökumene nicht hauruckmäßig schaffen können, sondern dass die Ökumene ist, was wachsen muss und was uns letztendlich auch gegeben wird. Nichtsdestotrotz ist die Möglichkeit dazu da, dass man sich wieder auf das Zweite Vatikanum bezieht bei solchen Fragestellungen und einfach in Unitatis Redintegratio wird es beschrieben als eine Pflichtaufgabe. Und dieses Bewusstsein, dass ökumenische Aktivitäten eine Pflichtaufgabe des Christen sind, das ist durch den Ökumenischen Kirchentag auf jeden Fall verstärkt worden.
Also vor allem soll in Ihren Angeboten darauf Wert gelegt werden, das, was ökumenisch, was gemeinschaftlich schon möglich ist, das auch zu vertiefen und zu machen und dadurch die Ökumene zu stärken.
Genau so sehen wir das.
Was für Angebote haben Sie jetzt dann für nächstes Jahr in diesem Bereich vorgesehen in Ihrem Programm?
Also wir machen zurzeit schon sehr viele Angebote. Wir haben jetzt ein spezielles Angebot nochmal zum Thema Gastfreundschaft. Jetzt nicht nur auf ökumenische Hinsicht, aber natürlich auch auf den ökumenischen Kirchentag. Zum einen beherbergt die Diözese und auch die evangelische Landeskirche viele Gäste. Zum anderen ist Gastfreundschaft die Grundhaltung eigentlich, die notwendig ist, um im ökumenischen Gespräch und in ökumenischen Begegnungen sich kennenzulernen. Deswegen ist da eine Einladung da, am 30. Januar zum Petersberg Landvolkshochschule zu gehen. Da ist also ein spezielles Angebot. Wir haben dann auch ein Angebot, das interessant ist, im April, von 11. bis 13. April. Das bietet von 9. bis 11. April das Kardinal-Döpfenhaus in Freising an. Da heißt Ökumene, Vielfalt der Kirchen. Und es ist auch wichtig festzuhalten, dass Ökumene nicht nur immer 1:1 ist. Da haben wir hier leicht in München diese Fassung, dass halt das die evangelische Kirche ist und die katholische. Ökumene ist viel mehr. Es gibt die Arbeitsgemeinschaft der christlichen Kirchen, in dem viele Konfessionen und kirchliche Gemeinschaften zusammengeschlossen sind. Und bei dieser Tagung am Kardinal-Döpfner-Haus geht es darum, die Vielfalt der Ökumene erfahrbar und erspürbar zu machen. Und das ist gekoppelt mit einem Besuch der verschiedenen Kirchen, der verschiedenen Konfessionen hier in München. Also auch sehr praxisnah und handfest. Das sind zwei der Angebote, auf die ich hinweisen kann.
Schauen wir doch einmal auf eine Veranstaltung aus diesem Bereich, die schon gelaufen ist, um einfach mal auch ein Beispiel zu zeigen. Im Dachauer Forum, das ja auch zu Ihren Einrichtungen gehörte, gab es eine Veranstaltung, die hieß typisch katholisch, typisch evangelisch. Wie sah diese Veranstaltung denn aus?
Sie wurde in Dachau konzipiert von dem dortigen theologischen Referenten für Erwachsenenbildung, dem Herrn Heinmann, und einem evangelischen Partner. Und die haben sich auch diese Fragestellung gestellt, die ich anfangs nannte, kann denn angesichts des ÖKTs ökumenische Bildung weiterführen? Und die haben sich die Frage gestellt, wie ist das heute möglich? Und sind auf einen sehr kreativen Einfall gekommen, nämlich das mit einer Pantomime und mit Kirchenbesuchen zu verbinden. Das heißt, es wurde eine katholische und eine evangelische Kirche besucht und dazu haben die zwei Pantomimen, die also professionelle Pantomimen, angesprochen und die sollten die speziell konfessionell Kristallisationspunkte in den Kirchen pantomimisch deutlich machen. So ist es in der katholischen Kirche gewesen, solche Orte, zum Beispiel das Weihwasserbecken, wo über die Pantomime dargestellt worden ist, für was das Weihwasserbecken gedacht ist und für was es auch nicht gedacht ist. Und es ist weiterhin an den Stationen des Altars, zum Beispiel an einem Marienaltar, an einem Kerzenschmuck und so weiter. An solchen Orten ist klar gemacht worden, wo so spezielle konfessionelle Identitäten auch damit verknüpft sind. Und das Gleiche ist in der evangelischen Kirche passiert dann, dass dort auch bestimmte Orte ausgewählt worden sind, die nochmal deutlich machen sollen, das gehört zur evangelischen Identität. Zum Beispiel ist es da gewesen, dass bei der Kanzel einer der Pantomimen die Bibel aufgeschlagen hat und dann auf die Bibel geblasen hat und dann zwei Federn sozusagen in den Kirchenraum geflogen sind. Deutlich werden sollte, dass das von der Kanzel verkündete Wort Gottes das zentrale Element ist in der evangelischen Identität und ein ganz wichtiger Kristallisationspunkt ist. Und mit solchen nonverbalen Aussagen ist es heute möglich, Lernprozesse anzustoßen bei Personen, die vielleicht auch keine so starke religiöse Sozialisation haben. Und durch die Pantomime war es auch möglich, durch die Stille, die ja heutzutage auch eher ungewohnt ist, in unserer sonstigen sehr lauten Zeit, Lernprozesse anzustoßen. Es war von den Teilnehmern her eine wesentlich intensivere Erfahrung und eine Möglichkeit, das setzen zu lassen und sich dann darüber auszutauschen, als wenn ich einfach einen Vortrag höre, wo ich diese vielen Identitätspunkte der Reihe nach in eine Spielstrichaufzählung genannt bekomme.
Also ganz bewusst ist diese etwas ungewohnte Art der Pantomime hier für die Anstoßung von Gedankengängen gewählt worden.
Es ist das Element des Fremden, die Pantomime natürlich, aber es geht ja auch darum, die eigene Identität besser zu verstehen und etwas Fremdes oder zumindest etwas anderes auch besser zu verstehen. Und von daher ist es dieser Effekt der Verfremdung ganz hilfreich gewesen und die Resonanz auf das Angebot war sehr positiv.
Wurde danach auch dieses typisch katholische oder typisch evangelische, was in dieser Pantomime angesprochen worden ist, dann auch erklärt, warum es gerade für diese Konfession so elementar ist oder so ein wichtiger Bestandteil ist?
Gerade durch die Vorbereitung, durch die beiden Konfessionen und durch die theologische Fachkraft ist das sichergestellt, weil mit dieser Methodik kann ein Raum eröffnet werden, in dem Bildungsprozesse Lernen möglich ist und dann ist auch die Bereitschaft und die Neugierde da und Lernen ohne Neugierde ist kaum möglich, noch dazu in unserem Bereich, den wir ja freiwillig anbieten. Und das ist durch diese theologische Verdichtung dann möglich gewesen. Es sind dann die Fragen gekommen, was ist denn bei uns so das Besondere? erlebe ich denn das noch so besonders? Und es konnten theologisch fundierte Antworten durch die Fachreferenten, die da waren, gegeben werden. Und so stellen wir uns so gelungene Lernprozesse vor.
Kam dann auch in den Diskussionen danach heraus, dass viele gemerkt haben, hoppala, das wusste ich von den anderen ja noch gar nicht, dass das bei denen so elementar ist oder warum das so elementar ist. Oder man hat vielleicht in seiner eigenen Konfession etwas festgestellt, was einem gar nicht mehr so bewusst war?
Es ist beides. Natürlich ist es das Kennenlernen oder das die vielleicht ein bisschen neue Sichtweise des anderen, aber genauso die neue Sichtweise des eigenen noch einmal. Durch diese verfremdete Möglichkeit eröffnen sich neue Zugänge. Tägliche Sonntagsgottesdienstbesucher wird natürlich den Weihwasserkessel wahrnehmen. Man hat auch, wenn man sozialisiert ist, eine bestimmte Handbewegung da. Aber eine bewusste Wahrnehmung, die noch dazu verfremdet ist, eröffnet völlig neue Zugänge. Und so war es auf beiden Seiten, konnten lernen und die jeweilige Identität verstehen und die des anderen näher kennenlernen.
Und Sie sagen ja, es kam gut an bei den Teilnehmern, also wird da eventuell wahrscheinlich auch im nächsten Jahr noch eine Vertiefung stattfinden können. Der Ökumenische Kirchentag, haben wir jetzt gehört, ist also wirklich ein schöner Anlass, einfach um sich gegenseitig besser kennenzulernen über die Konfessionsgrenzen hinweg. Wird die KEB ihre Einrichtungen und ihre Angebote auch auf dem Ökumenischen Kirchentag im nächsten Jahr vorstellen an Ständen?
Wir haben beschlossen, zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft für evangelische Erwachsenenbildung hier in Bayern einen gemeinsamen Stand beim Ökumenischen Kirchentag auf der Agora anzubieten und dort unsere Arbeit vorzustellen, die wir mit den jeweiligen Schwerpunkten dann auch präsentieren wollen. Wir haben festgestellt, auch durch die gemeinsame Vorbereitung auf den Ökumenischen Kirchentag, dass sich viele Fragestellungen überschneiden, die sowohl in der evangelischen Erwachsenenbildung als auch in der katholischen Erwachsenenbildung virulent sind. Ich nenne nur zum Beispiel das Thema Glaubenskurse. Wir sehen uns in einer Gesellschaft, in der durchaus religiöse Fragestellungen wieder stärker thematisiert werden oder ein gewisses Interesse da ist. Da mögen viele Gründe maßgeblich sein. Und wir sehen gleichzeitig uns herausgefordert, darauf Antworten zu geben in einer Sprache, die nicht zu sehr vertheologisiert, sage ich jetzt mal, ist, sondern die einen Einstieg ermöglicht in die Grundelemente, die Grundaussagen des katholischen und des evangelischen Glaubens, nämlich an den christlichen Glauben. Und wir sehen da ähnliche Fragestellungen bei der evangelischen Erwachsenenbildung. Und an diesem Beispiel, aber auch an vielen anderen, gibt es viele Stränge, an denen wir gemeinsam ziehen.
Und mit einem gemeinsamen Stand wird die Ökumene dann auch bei der Erwachsenenbildung
vorgelegt. Dieser Signal wollen wir bewusst auch so setzen, richtig.
Ein weiterer Schwerpunkt in Ihrem Programm ist ja auch immer Themen der Sozialethik. Und hier nehme ich an, vor allem auch die katholische Soziallehre. Was gibt es denn hier für verschiedene Veranstaltungsangebote?
Auch hier ist es so, wie mit dem Ökumenischen Kirchentag, die Erwachsenenbildung folgt aktuellen gesellschaftlichen oder kirchlichen Anlässen. Wir hatten drei Anlässe, die uns dazu bewogen haben, uns dem Bereich verstärkter zu nähern. Das eine war das Buch des Erzbischofs und des Erzbischofs Herrn Marx, Das Kapital. Es hat eine große Resonanz ermöglicht und es hat ermöglicht, einen Zugang zu sozialethischen Fragestellungen zu finden mit einer sehr gut lesbaren Sprache. Von daher ist das eine Möglichkeit gewesen, über unsere Angebote das Thema einfach Buchbesprechung oder Thematiken über das Buch anzubieten. Zum Zweiten war lange angekündigt und ist ja jetzt auch erschienen, die Sozialenzyklika von Papst Benedikt, Caritas in Veritate. Und auch das ist immer eine Möglichkeit, wo eine öffentlichkeitswirksame Darstellung ist, sich dort anzuhängen, daran anzuknüpfen, um dort Bildungsinteressenten zu gewinnen, mit denen man das Ganze vertiefen kann. Und dann ist natürlich so, dass die gesellschaftliche Situation mit der großen Finanz- und Wirtschaftskrise ein Übriges dazu getan hat, dass diese beiden Elemente so stark in den Fokus der Öffentlichkeit gebracht worden sind. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass viele Elemente der katholischen Soziallehre genau Antwort geben können auf die Fragestellungen, vor denen wir jetzt stehen. Und die Frage, die auch Erzbischof Marx immer wieder an uns stellt, ist, wie gelingt es, eine stärkere Wirksamkeit der katholischen Soziallehre in ihren ganzen Aspekten zu gewinnen? Und das war auch letztendlich eine der Fragestellungen, die er uns mitgegeben hat. Er geht von dem Modell aus, es sind drei so Säulen, die die ganze Soziallehre und Bewegung der Kirche ausmacht. Das ist zum einen natürlich die wissenschaftliche katholische Sozialethik, die an den Lehrstühlen gelehrt wird und die in wissenschaftlichen Disput versucht, den aktuellen Themen auf der Spur zu bleiben und auch dialogfähig zu bleiben. Es ist dann die Soziallehre, die Lehre der Kirche in den Texten, die da dargelegt ist, wie jetzt zum Beispiel die Sozialenzyklika, die ja in einer großen Tradition von Sozialenzyklika entsteht. Und es ist die Sozialbewegung, das sind die katholischen Verbände, die seit jeher versucht haben, über ihr gesellschaftsgestaltendes Engagement diese Elemente von Sozialethik und Soziallehre aufzugreifen und in Politik umzusetzen. Und diese drei Säulen, benennt Erzbischof Marx, die gilt es alle zu stärken und auch zu einer stärkeren Zusammenarbeit zu bringen. Und da sehen wir auch natürlich durchaus eine Möglichkeit, wo katholische Erwachsenenbildung eingreifen kann und versuchen, den Fokus darauf zu lenken.
Wie schwierig ist es denn für Sie überhaupt, die Themenbereiche, die in der Sozialenzyklika angesprochen werden, in Ihre Angebote umzusetzen oder sie auch vor allem praxisbezogen zu machen, dass man einfach zeigt, es sind jetzt nicht nur Worte oder irgendwelche Vorschriften oder Ideen, die da gegeben werden, sondern sie sind auch umsetzbar in die Praxis?
Also die Diskussion und die Resonanz auf die Sozialenzyklika war ja sehr verschieden. Und gerade auch von sozialethisch sehr engagierten Personen ist durchaus mal die Frage gerichtet worden an die Sozialenzyklika, ist das jetzt nicht eine neue Form oder eine neue Nuance, die hier angesprochen wird? Ich finde es deswegen interessant, weil wir selber in diesen katholischen Verbänden die Erfahrung gemacht haben, dass viele sozialethische Themen immer wieder darauf hinauslaufen, diesen Zusammenhang von Art des Wirtschaftens und persönlichen Lebensstil und Gestaltung der Gesellschaft, ja, diesen Zusammenhang virulent zu machen. Und es läuft darüber hinaus, dass wir nicht darum herumkommen werden, den eigenen Lebens- und Wirtschaftsstil anzuschauen und auch zu verändern. Und da finde ich wiederum diese neue Sozialenzyklika, Caritas in Veritate, ganz interessant, weil sie auch einen individualethischen Ansatz stärker ins Spiel bringt, als es vielleicht bei den Vorgängerenzykliken waren. Und das zielt auf diesen Lebensstil, auf diese Veränderung der Menschen. Und zudem ist in der Sozialenzyklika einfach ein sehr positives Menschenbild vertreten. Und es wird gesagt, dass der Mensch durchaus in der Lage ist, Entwicklung zu gestalten. Und mit diesem positiven gestalterischen Element trifft es natürlich stark auch auf das Anliegen der Erwachsenenbildung. Wir gehen auch davon aus, dass wir mit Bildung nach wie vor auch Gesellschaft gestalten können, auch wenn manches langwieriger ist.
Erzbischof Marx hat ja bei einem Seminar, das er für die KEB gehalten hat, ist er sehr stark auf die Sozialenzyklika eingegangen, hat diese besprochen. Was waren denn seine Schwerpunkte? Wo hat er denn die wichtigsten Punkte gesehen in diesem Werk von Papst Benedikt?
Es war zweifellos das Menschenbild, das er benannt hatte, nämlich dieses positive Menschenbild, das demzufolge der Mensch in der Lage ist, die göttliche Ordnung zu erkennen. Es ist das zweite Element gewesen, dass die Wirtschaft dem Menschen zu dienen hat, und das ist da unwiderruflich ins Stammbuch geschrieben und ist natürlich von der Umsetzung her noch weit entfernt. Die Wirtschaft kann kein Selbstzweck sein, sondern die ganze Angelegenheit der Marktgestaltung und des Wirtschaftens muss darauf angelegt sein, dem Menschen zu dienen. Und das Dritte war, dass um sowas notwendig zu machen, es einfach Rahmenbedingungen bedarf. Es bedarf Rahmenbedingungen für das Wirtschaften, um genau das zu verhindern, dass Personen, Personengruppen oder ganze Länder sozusagen über dieses Marktgeschehen nur Verlierer sind oder in ihrer Entwicklung gefährdet werden. Das kann nicht sein. Und von daher sind es für mich die drei wichtigsten Elemente, die so genannt worden sind. Zudem bietet die Sozialenzyklika eine Fülle von Themen, die eigentlich das Engagement sehr verstärkt von vielen Bildungsanstrengungen, die wir auch machen. Ich denke an die ganze Bewegung Regionalität oder fairer Handel, die dann natürlich große Unterstützung erfahren, auch im Bereich der Energiegewinnung und vor allem der Energienutzung sind einige wichtige Punkte darin. Also das bestärkt das Engagement.
Erzbischof Marx gilt ja als ein international anerkannter Fachmann in der katholischen Soziallehre. Wird er auch im nächsten Jahr wieder einige Veranstaltungen für die katholische Erwachsenenbildung halten?
Es ist so, wir haben in der KEB Bayern, also auf Landesebene, das Thema aufgegriffen, diese Aufforderung von ihm her, und wollen da ein Konzept machen für eine sozialethische Offensive. Er hat zugesagt, dass dort, wo wir ihn wieder brauchen, und natürlich brauchen wir ihn, wir wieder auf ihn zurückgehen und auf ihn zukommen können. Und ich bin da sehr positiv und sehr dankbar, dass wir diese Unterstützung haben und dass wir hier natürlich in München auch jemanden so Exponierten haben, der Ansprechpartner ist für so viele gesellschaftliche Gruppen.
Also da dürfen wir uns bestimmt auch wieder auf den ein oder anderen interessanten Vortrag oder Diskussion mit ihm freuen. In der Talksendung heißt es heute Katholische Erwachsenenbildung, ein Leben lang für die Zukunft lernen. Und zu Gast hier bei Radio Horeb ist dazu der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Katholische Erwachsenenbildung e.V., Clemens Knoll. Und was die KEB in den Bereichen Lebensbildung, Familie und Seniorenbildung alles zu bieten hat, darüber sprechen wir gleich.
Thank you. Tu puedes a ti, de mi vida.
Zu Gast in der Talk- und Musiksendung hier bei Radio Horeb ist der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Katholische Erwachsenenbildung e.V. Clemens Knoll. Katholische Erwachsenenbildung, ein Leben lang für die Zukunft lernen, ist heute unser Thema. Und gerade haben wir über die Bereiche Sozialethik und Ökumene, die gerade in Bezug auf den ÖKT hier in München im nächsten Jahr ein Schwerpunkt sein wird, gesprochen. Und jetzt wollen wir einen Blick auf die Bereiche Lebenshilfe und Familie sowie die Seniorenbildung werfen. Herr Knoll, wie wir am Anfang der Sendung gehört haben, ist gerade der Bereich Lebensbildung und Familie der mit den meisten Veranstaltungen in Ihren Einrichtungshäusern. Wie teilt sich hier dieses Angebot auf in verschiedene Bereiche?
Also es gibt zunächst zwei große Blöcke. Das eine ist das sogenannte Eltern-Kind-Programm, zu dem wir, glaube ich, später noch einzeln kommen werden. Und das zweite sind sonstige Angebote im Bereich der Familie, die gesamte Lebensbiografie einer Familie und auch des Nachwuchses in der Familie abdecken kann. Wir haben zudem an zwei Stellen, sind wir in der glücklichen Lage, Zentren der Familie betreiben zu können, nämlich die katholischen Bildungswerke in Freising und in Erding. Die betreiben jeweils ein Zentrum der Familie und dort kann wirklich von der Geburtsvorbereitung oder von den ersten Kontaktgesprächen mit den Hebammen bis zur, das hört bei der Pubertät bei Weitem nicht auf, sind da Angebote da, um Eltern, Väter, Mütter zu begleiten in der Aufgabe der Erziehung, aber auch um die Auswirkungen zu begleiten und zu unterstützen, die durch die Familie oder in der Familiensituation entstehen. Wir haben auch in dem Zukunftsforum die Erzdiözese dem Glauben Zukunft geben, als eines der 10 vordringlichen Zeichen der Zeit auch die Situation und den Wandel im Familienbereich benannt. Und dort ist festgestellt, dass das hohe Ideal einer Familie nach wie vor von vielen geteilt wird, dass aber die Realität natürlich durchaus eine andere ist. Und von daher sehen wir uns gefordert, von der Bildung her gemeinsam mit dem Fachbereich Ehe und Familie und gemeinsam mit der katholischen Familienberatung hier unterstützende Maßnahmen vordringlich anzubieten, um die Spanne zwischen dem Ideal und der gelebten Realität etwas zu verkleinern.
Erzbischof Reinhard Marx schreibt ja in seinem Buch, das Kapital, das Beste, was Bildung leisten kann, ist Menschen in klaren Werthaltungen zu verwurzeln und sie zu beziehungsfähigen, innerlich reichen Persönlichkeiten zu bilden. Ein schöner Satz und gerade hierfür ist ja die Familie eine wichtige Keimzelle. Wir haben ja eben schon gehört, dass Sie da viele Angebote haben. Wie sehen denn die jetzt da im Einzelnen aus, um gerade Familien in der Erziehung ihrer Kinder zu unterstützen, um gerade unsere Zukunft, unsere Kinder, wie Marx es eben nennt, zu beziehungsfähigen und innerlich reichen Persönlichkeiten zu bilden?
Ich glaube, man kann allein schon bei dem Ideal oder bei dem Ziel ansetzen, nämlich beziehungsfähige, innerlich reiche Menschen zu bilden. Wenn ich manche Entwicklungen anschaue, die gerade im Bereich der frühkindlichen Bildung oder der Anforderungen an frühkindliche Bildung heutzutage Niederschlag finden oder auch Zuspruch finden, dann ist für mich schon die Frage, was ist denn das Ziel von Erziehung und auch von frühkindlicher Bildung? Ist das Ziel, möglichst leistungsfähige Personen zu erreichen, die später in einem Wirtschaftsprozess eine ungeheure Leistung erbringen können? Oder ist nicht das Ziel, für das wir stehen, diese beziehungsfähigen, verwurzelten Menschen zu haben, die dann, und da bin ich sicher, auch Leistung bringen können, und zwar auch eine Leistung, die die Gesellschaft insgesamt zusammenhält? Also bei dem Bildungsziel würde ich schon mal ansetzen. Und das Bildungsziel schlägt sich aber nieder in sämtliche Phasen und sämtliche Fragestellungen, die die Familie oder auch die Kindererziehung hat. Dann, wie gesagt, es geht los bei der Geburtsvorbereitung, es geht über die Möglichkeiten und Chancen des Stillens, es geht dann zu Tragekursen, wie kann ich mein Baby tragen oder was tut dem Baby gut, Babymassage, es geht vieles heutzutage über die musische Bildung, auch über das Element, wie erfahre ich Klang, kann ich schon mit Instrumenten oder mit Musik oder mit Klang arbeiten. Es geht darum, dann später Geburtstag im Wald zu feiern, es geht dann darum, Eltern zu schulen, wie sie mit der Trotzphase umgehen können. Es geht darum, die Elternsituation und die Paarbeziehung anzuschauen, wenn ein Kind gekommen ist. Es ist ein ganz massiver Einschnitt, es ist ein Umbruch natürlich. Und solche Umbruchssituationen machen es immer sehr hilfreich, dass man dort Begleitung erfährt und einfach auch über so Bildungsmaßnahmen Begleitung finden kann. Es geht dann weiter bis hin, da hatten wir vorhin schon, das Essen zubereiten, das gemeinsame Essen. Es geht über Fragen der Pubertät, bis zur natürlichen Familienplanung, linkshändige Kinder und. Das ist ein ganz riesiger Spektrum, wo tatsächlich keine dieser Lebensfragen unberücksichtigt bleibt. Und das Schöne ist halt, dass wir in den Zentren der Familie wirklich das gesamte Spektrum abdecken können. Dort, wo wir kein Zentren haben, können nur manche der Aspekte eingebracht werden.
Es ist jetzt auch so, dass viele werdende Eltern ja selbst Einzelkinder waren und zu Hause auch nie das erlebt haben, wenn ein Kind bei der Mutter im Bauch heranwächst oder dann wie kleinere Geschwister erzogen werden oder wie die Familie sich auf das Kommen eines kleinen Kindes vorbereitet. Sie bieten da ja auch etwas an, um gerade junge werdende Eltern auf diesen Moment, Vater und Mutter zu werden, vorzubereiten. Was haben Sie denn da im Angebot?
Also es sind natürlich Geburtsvorbereitungskurse, wo nicht nur was Technisches gelernt wird, sondern eben auch diese Situation im Umgang später, dort wo die Familie beieinander wohnt. Wir haben aber auch ein Angebot, das nach der Geburtsphase dann kommt, wo es darum geht, aus der individuellen Situation der Familie oder der Mutter mit ihrem Kind herauszukommen, nämlich das Eltern-Kind-Programm. Dort zielen wir darauf an, dass es ist ein gemeinsames Lernen von mehreren Eltern, in der Regel sind es Mütter, mit ihren Kindern geben kann. Dass es dort möglich ist, soziale Kontakte zu knüpfen über regelmäßige Treffen. Und das ist ein Programm, das seit circa 30 Jahren entwickelt wurde und auch sehr wissenschaftlich evaluiert wurde und nach wie vor auf große Resonanz stößt. Wir haben so circa 600 Eltern-Kind-Gruppen in der Erzdiözese flächendeckend und wir haben sehr viele qualifizierte sogenannte EKP-Eltern-Kind-Programm, EKP-Leiterinnen, die diese Gruppen anleiten. Das ist jeweils eine bestimmte Anzahl von Veranstaltungen, zu der man sich mit so einem Kurs dann bucht und da entstehen soziale Netzwerke, die später tragend sind, weil wir bringen Personen zusammen, die alle eine ähnliche Biografie haben und an einer ähnlichen Stelle in ihrer Biografie stehen und sich damit wahnsinnig viel helfen können und die Qualifizierung auch durch den Austausch passiert. Wenn jetzt die Gruppenleiterinnen, was bei uns ja der Fall ist, geschult sind in Grund- und Aufbaukursen, dann können die diese Prozesse steuern, die können selber Impulse einbringen, die können Ratschläge geben. Wir haben EKP-Gruppenleiterinnen, die über längere Jahre hinweg das gemacht haben, auch sogar, wie die eigenen Kinder schon wesentlich größer waren, haben die sich weiterhin bereit erklärt, solche Gruppenleitungsaufgaben wahrzunehmen. Und davon profitieren die Teilnehmerinnen und manche wenige Teilnehmer auch, die bei diesen Kursen teilnehmen.
Führen Sie darauf auch den großen Erfolg dieses EKP-Programmes zurück, dass eben da soziale Netzwerke geschaffen werden, die es ja eigentlich heutzutage nicht mehr so stark wie früher gibt?
Zweifellos hängt es damit zusammen und es hängt auch damit zusammen, dass das halt sehr wohnortnah angeboten werden kann. Weil der Aufwand, der kann ja auch nicht zu groß sein, sondern das muss in meiner Nähe angeboten sein. Dann werde ich da auch hingehen und dann kann ich die sozialen Kontakte ja auch wesentlich leichter aufrechterhalten. Das ist auf jeden Fall einer dieser zentralen Elemente. Das Zweite ist, dass es für viele Mütter auch interessant war, so einen Grund- und Aufbaukurs zu machen, weil es eine Möglichkeit war, ja, weiter lernen zu können und über die eigene Familiensituation darüber hinaus in einen anderen Bereich reinzuschnuppern und dort etwas zu lernen, wo ich dann, wenn ich es anwende, erfahren kann, holla, das wird angenommen, ich erfahre da Anerkennung, das ist eine Wertschätzung und wem tut Wertschätzung nicht gut? Von daher ist das ein zweites Element, dass das so erfolgreich ist.
Zum Ende unserer Sendung wollen wir noch auf einen vierten Schwerpunkt bei Ihnen schauen, das ist die Bildung von Senioren. Der Anteil der Senioren an der Bevölkerung wird immer größer, wächst auch hier dadurch die Nachfrage an Bildungsangeboten für diese Altersgruppe entsprechend?
Die Nachfrage wächst nicht so automatisch, wie man sich das vorstellt. Wir machen die Erfahrung, Bildungsangebote müssen heute schon auf bestimmte Fragestellungen hin erkennbar gestaltet sein, sogenannt zielgruppenorientiert angeboten werden. Wir merken auch, dass sich die Lebenssituation der älteren Menschen sehr viel differenzierter darstellt, als das noch vor einigen Jahren oder Jahrzehnten waren. Es wird ja gesprochen, dass es inzwischen ein drittes und ein viertes Lebensalter gibt dann. Das dritte Lebensalter wäre das sozusagen vom Berufsausstieg hin bis zu der Phase, wo ich durch eine ja sehr eingeschränkte Mobilität oder auch gesundheitliche Störungen sehr eingeschränkt bin in meinem Bewegungsradius und damit das im vierten Lebensalter, in dem dann die Behinderungen doch nochmal stärker prägend sind. Also ein drittes und ein viertes Lebensphase. Und dementsprechend sind unsere Angebote auch ja nicht so zu konzipieren, dass man sagt, die eine oder die andere Zielgruppe spricht man an, sondern man muss nach bestimmten Bedürfnissen gehen. Und was sehr erfolgreich war, ist zum Beispiel, was das Münchner Bildungswerk gemacht hat. Die hatten eine Seniorenakademie beworben und haben eine sehr, sehr große Resonanz darauf gefunden, weil die angeboten haben, Senioren, die nicht das Abitur haben, trotzdem in ein Seniorenstudium zu machen. mit sehr kompetenten Referenten über verschiedenen Themenbereiche, von der Philosophie über Theologie bis hin zur Technik, wirtschaftlichen, rechtlichen Fragestellungen und geschichtlichen vor allem. Und damit ist ein Bedarf getroffen worden, der einfach in dieser Phase da ist. Das sind Personen, die sagen, ich bin jetzt aus der Berufsphase, ich habe jetzt Zeit, ich will was gestalten, habe vielleicht diese formalen Zugangsvoraussetzungen nicht und ich habe da ein Angebot, das genau für mich passt. Das wird angeboten in St. Michael, noch dazu in einem schönen Ambiente, mit einem Ort, der eine große geschichtliche Bildungstradition hat in München. Und das ist ein sehr stimmiges Angebot, wo die Münchner sehr stolz sind, dass sie das so etablieren konnten.
Also wirklich für jedes Lebensalter gibt es Erwachsenenbildung bei der katholischen Erwachsenenbildung. Herr Knoll, wir sind am Ende unserer Sendezeit. Wenn Sie vielleicht in 2, 3 Sätzen nochmal Ihre Wünsche, Ihre Zukunftspläne für die katholische Erwachsenenbildung hier im Erzbistum München und Freising zusammenfassen könnten.
Ja, ich wünsche uns, dass wir viel Resonanz erfahren auf die Bildungsangebote, dass Menschen darauf zugreifen können und dass wir denen auch Bildung und Lebenshilfe leisten können. Und dazu ist notwendig, dass wir genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden, nämlich ehrenamtlich Tätige, die als Erwachsenenbildungsbeauftragte sich zur Verfügung stehen. Im nächsten Frühjahr sind die Pfarrgemeinderatswahlen, danach wird wieder die verschiedenen Beauftragungen vergeben und ich hoffe, dass wir da genügend Personen finden, die Lust haben, an so einem Bildungsgestaltungsauftrag mitzuwirken und wo wir zusagen können, dass wir die auch begleiten und qualifizieren dazu. Und dann bin ich sicher, dass die katholische Erwachsenenbildung auch einen wichtigen Beitrag für die missionarische Kirche leisten kann, wenn sie so breit gefächert aufgestellt ist, sowohl inhaltlich als auch von den Personen. Und dass wir da auch ein Element beitragen können in dem gesamten Prozess, dem Glauben Zukunft geben, der in die Erzdiözese läuft.
Ich bedanke mich bei Clemens Knoll, dem Geschäftsführer des Arbeitskreises Katholische Erwachsenenbildung e.V., dass Sie uns über die Angebote und die Veranstaltungen der KEB Rede und Antwort gestanden sind. Für Ihre Arbeit und die von Ihren Einrichtungen durchgeführten Veranstaltungen wünsche ich Ihnen gutes Gelingen und Gottes reichen Segen. Vielen Dank, dass Sie heute zu uns ins Studio gekommen sind.
Ich danke für das Gespräch.
Liebe Hörer, falls Sie jetzt noch mehr Informationen über die Angebote der katholischen Erwachsenenbildung erfahren wollen, dann können Sie das im Internet tun unter der Adresse www.keb-münchen.de. Aber auch auf unserer Homepage www.horeb.org haben wir nochmal alle Kontaktdaten für Sie hinterlegt. Wenn Sie dort neben der heutigen Sendung unter dem Punkt Ihr Programm die Sendung anklicken, finden Sie eine Informationstafel, wo alle Adressen noch einmal stehen. Hier bei Radio Horeb geht es jetzt gleich mit den Weltnachrichten weiter und um 14 Uhr mit der Sendereihe Spiritualität. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Noch einen schönen Tag und Gottes Segen wünscht Ihnen Ihr Ralf Oppmann.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615515. Ich wiederhole 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525, von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.